auch unsere Gesellschaft braucht ja keine Menschen mehr, die Befehlen folgen können, sondern die ihre Kreativität einbringen mit einem Selbstbewusstsein, das ihnen ja eine Bildung eben auch verleiht.
Die Frage ist immer, was genau wir wollen. Wollen wir zurückkommen zu einem Gymnasium, in das 15% der Leute gehen?
Es geht darum, dass das System als solches die Aufgabe anerkennt, der Bildungsgerechtigkeit und der gelingenden Bildung einer diversen Gesellschaft gerecht zu werden. Das ist noch nicht verankert.
Es spielt im momentanen Lehrerausbildungssystem im Grunde genommen eine sehr untergeordnete Rolle, ob du dich für junge Menschen und ihre Entwicklung interessierst.
Herzlich willkommen zum Podcast Zukunftgerecht Talk der Friedrich-Ebert-Stiftung. Mein Name ist Christian Krell, ich bin Politikwissenschaftler und ich muss sagen, ich freue mich unglaublich auf diese Folge, weil es heute um das geht, was mich eigentlich den ganzen Tag beschäftigt, nämlich unser Bildungssystem. Wir reden über Bildung, über unser Bildungssystem und einige von euch wissen das. Ich bin Professor an einer Hochschule und quasi den halben Tag damit beschäftigt, Menschen zu motivieren, ihr Talent zu nutzen, kritisch auf die Welt zu schauen und ihren Beitrag zur Welt zu leisten. Und die andere Hälfte meines Tages verbringe ich als Vater von zwei Kindern zu Hause. Die Kinder sind 11 und 7 und die machen auch so ihre Erfahrungen mit dem Bildungssystem. Insofern freue ich mich super, mit zwei hochkompetenten, sehr spannenden, unterschiedlichen Persönlichkeiten zu reden, die eines gemeinsam haben. Sie setzen sich beide sehr, sehr intensiv mit unserem Bildungssystem auseinander und mit der Frage, wie man es besser machen kann. Herzlich willkommen, Saskia Esken, Vorsitzende der SPD.
Hallo, grüßt euch.
Und herzlich willkommen, Bob Blume, Oberstudienrat und Bildungsinfluencer.
Hallo, schön, dass ich dabei sein kann.
Herzlich willkommen euch beiden. Bildung, das ist ja sowas, da hat ja jeder von uns irgendwie Erinnerung dran. Fast alle Menschen in Deutschland haben eine Schule besucht, zum Glück, und jeder hat ein Leben lang Erinnerungen an diese Zeit. Und ich würde euch gerne zu Beginn fragen, wie das bei euch war. Gibt es einen Lehrer, eine Lehrerin, die ihr in besonders guter Erinnerung habt, weil sie euch besonders gefördert hat, weil sie richtig guten Unterricht gemacht hat? Welche Lehrerin, welcher Lehrer hat euch geprägt und warum? Saskia, wie war das bei dir?
Ich hatte eine ganz junge Lehrkraft, der im Englischen Philosophie unterrichtet hat und Deutsch-Englisch philosophiert. Das war einfach ein Unterricht, der mich deswegen besonders angefasst hat, weil eben die persönliche Ansprache jedes einzelnen Schülers gelungen ist und der Gruppe als solche auch. Und das ist hat mich da ja ganz jung war, um zu Beginn sozusagen meiner weiterführenden Schulkarriere auch lange angehalten. Und wir sind heute noch in Kontakt. Und das ist schon, das prägt dann auch schon fürs Leben. Das muss man wirklich sagen, wenn man das Glück hat, so eine Person neben den Eltern, die durchaus auch förderlich waren, so eine Person in der Schule auch zu haben, wo man ja in der Pubertät auch ein bisschen Distanz zu den Eltern sucht und so weiter, das ist schon ein großer, großer Gewinn. Und deswegen ist Kenntnis, die viele aus der Hattie-Meta-Studie gezogen haben, auf den Lehrer, auf die Lehrpersonen kommt es an, schon sehr, sehr richtig. Das ist, muss man wirklich sagen.
Das kannst du offenbar bestätigen durch dein Erleben mit dieser jungen Lehrkraft, Deutsch, Englisch, Philosophie, hast du gesagt. Und er hat jeden Einzelnen sozusagen angesprochen, wenn ich dich richtig verstanden habe. Jeden Einzelnen ernst genommen, könnte man sagen.
Ja, Schülerinnen und Schüler haben sich gesehen, gefühlt. Das ist ja ganz entscheidend.
Ja, super spannend und schon ein wichtiger Baustein für unser Gespräch. Bob, wie war das bei dir? Du bist ja den ganzen Tag in der Schule, aber wie war das quasi in der Zeit, als du selbst Schüler warst?
Man muss jetzt tatsächlich der Wahrheit halber hinzufügen, dass ich nicht mehr den ganzen Tag an der Schule bin, sondern an manchen Tagen auch zu Hause sitze, Kolumnen oder Bücher schreibe oder Podcasts aufnehme. Aber du hast recht, die letzten 10 Jahre war ich sehr, sehr viel an der Schule oder habe korrigiert. Ich hatte mehrere Lehrer, die mich wirklich inspiriert haben, aber ich glaube, einer, der mich am meisten geprägt hat, war mein damaliger Klassenlehrer Christoph Herzog, den ich hier jetzt auch mal namentlich erwähne. Ich war ja auf einer Waldorfschule und wir stellen mal die Ideologie beiseite und schauen uns nur an, dass diese eine Lehrkraft einen für 8 Jahre begleitet. Und zwar auch nicht dann nur als Klassenlehrer, sondern in den verschiedensten Fächern. Und dieser Mann hatte auch die Fähigkeit, wie Saskia es gerade gesagt hat, die Menschen zu sehen, und zwar in einer Art und Weise, die beeindruckend war. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass er in das Zeugnis meiner ersten Klasse, man muss da sagen, die Waldorflehrer haben damals, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, mindestens 5 Schuljahre hintereinander 1,5 Seiten mit Füller als Rückmeldung geschrieben. Jedenfalls schrieb er in mein erste Klassezeugnis, Bob neigt dazu, die Wörter auf die Goldwaage zu legen. Und wenn ich mir das jetzt dann nochmal durchlese, und das habe ich damals getan, dachte ich, das ist eigentlich fast schon prophetisch. Natürlich auch so ein bisschen mit diesem kritischen Blick, ja. Also ich weiß noch, es gab Zeugnissprüche. Zeugnissprüche, das ist so eine Art Spruch für einen selbst, ausgewählt vom Lehrer, und der in meiner zweiten Klasse war, ich könnte ruhig auch ein bisschen mehr zuhören. Also natürlich verpackt in eine kleine Geschichte. Aber dieser Lehrer hat mich einfach, man würde auf Neudeutsch heutzutage sagen, empowered. Mhm. Er hat hinterher zugegeben, dass er sehr wenig von Formalia gehalten hat, hat sich das selber angekreidet, und es hat dazu geführt, dass ich am Anfang meines Germanistikstudiums in Interpunktion so schlecht war wie wahrscheinlich kein anderer. Aber das hat mich zu der Erkenntnis gebracht, dass man Formalia nachholen kann, die Lust am Lernen, das ist aber ungleich schwieriger, und die hat er unter anderem mir mit auf den Weg gegeben.
Ja, Lust am Lernen, motivieren, ja, Spaß daran. Und wo jetzt genau das Komma sitzt, das kann man auch irgendwie klären. Aber diese Motivation ist das Entscheidende. Herzlichen Dank, Bob. Das gibt ja auch schon Hinweise darauf, was man vielleicht braucht in so einem Schulsystem. Bob, du hast ja ein Buch geschrieben, du hast mehrere Bücher geschrieben, aber eines, was einen drastischen Titel hat. 10 Dinge, die ich an der Schule hasse. Es scheint ja trotzdem so eine Art Hassliebe zu sein, und nicht nur Hass, weil du dich ja permanent für Schule engagierst, in Schule bewegst. Wann kam bei dir der Punkt, wo du gesagt hast, ja, also ich will jetzt in diesem Bildungssystem weitermachen? Und wie kam es dazu? Warum eigentlich?
Ja, ich finde es erstmal schön, dass du gesagt hast, 10 Dinge, die ich an der Schule hasse. Das ist ja das Buch, was vor 2 Jahren rausgekommen ist. In meinem neuen Buch bin ich ja etwas, sagen wir mal, konstruktiver schon in der Titelgebung. Letzten Endes sind diese Punkte aber jene gewesen, die mich in meiner persönlichen Arbeit schon immer gestört haben. Also zum Beispiel, dass der Fokus eher weniger auf das gelegt wird, was wir gerade schon zumindest angedeutet haben, was Saskia angedeutet hat, was ich angedeutet hat. Sie hat die Hattie-Studie auch in den Mund genommen, die ja nicht nur über den Lehrer als Change Agent spricht, wie es da heißt, also als derjenige, der tatsächlich die meisten Möglichkeiten hat, die Schülerinnen und Schüler zu unterstützen, sondern auch, wie Lernen eigentlich aussehen kann. Und ich habe halt festgestellt, dass innerhalb dieses Systems es sehr viele Punkte gibt, die das Lernen eigentlich, so merkwürdig es sich anhört, verhindern. Und deshalb war mein letztes Buch eben so ein Bauchbuch. Ne? Hier sind die 10 Dinge, die pfeffer ich sozusagen euch jetzt um die Ohren und sage, so kann das eigentlich nicht sein. Und mittlerweile habe ich versucht, das Ganze ein bisschen organischer zu gestalten. In meinem neuen Buch Warum noch lernen geht es dann eher um die Frage, wofür Schulen eigentlich heutzutage da sein sollten in einer Informationsgesellschaft, in der es eben nicht mehr darum geht, dass der Lehrer das einzige Medium im Raum ist, die Schüler berieselt und die dann nach Hause gehen und entweder Glück haben, weil sie Eltern oder KI haben oder nicht, sondern eben, wie man das in einer solchen Gesellschaft begründen kann, jetzt ohne Zertifizierung und Abschlüsse, dass solche Schulen, solche Institutionen, die ja nur dafür da sind, auch noch weiterhin existieren.
Ja, da müssen wir gleich weitermachen. Saskia, wie war das bei dir? Du hast ja, wenn man auf deine politische Laufbahn schaut, hast du ja, wenn ich das so richtig einordne, und du darfst mich gern korrigieren, hast du ja deinen Weg in die Politik eigentlich über Schule und das Engagement um Schule herum gefunden. Du warst in Elternvertretungen aktiv, hast dann auf der Landesebene in Baden-Württemberg diese Elternvertretung geleistet. Warum dieses starke Engagement für Schule?
Also warum dieses starke Engagement für Schule, beantworte ich gleich. Aber ich muss dir leider tatsächlich widersprechen, Christian. Meine Kinder habe ich bekommen mit Mitte 30. Und dann waren die ja erstmal noch in der Kita, im Waldkindergarten, um es konkret zu sagen. Und mein politisches Engagement hat begonnen, da war ich 13 Jahre alt. Auch an der Schule wurde ich angesprochen von Leuten, die Jugendhaus politische Jugendbildung betrieben haben und dort eben auch mich dabei haben wollten, im Rahmen eines ja vom Bund Deutscher Pfadfinder getragenen Jugendhauses. Gemeinsam mit Bernd Rücksinger, was uns heute noch zum Schmunzeln bringt, dass wir beide eine gewisse Zeit lang parallel linke Parteien geleitet haben als Parteivorsitzende und haben auch unsere Zeit, uns mit Politik zu beschäftigen, gemeinsam bekommen. So. Und da sind wir, waren wir auf Demonstrationen gegen rechts und für den Frieden und waren im DGB-Haus in Stuttgart und haben Arbeiterlieder gesungen mit der DGB-Songgruppe und solche Sachen. Das war der Einstieg in meine politische Tätigkeit. Trotzdem hast du recht, natürlich nicht nur, weil ich dann mit meinen Kindern einen tiefen Einblick, die sind im Abstand von 2 Jahren gekommen, 3 Kinder einen tiefen Einblick ins Bildungssystem bekommen habe, sondern natürlich auch, weil ich als Sozialdemokratin überzeugt bin, dass Bildung unser Mittel für Emanzipation ist. Im Prinzip ist die SPD aus Arbeiterbildungsvereinen entstanden, ist natürlich die Bildung ein ganz zentrales Thema, wenn es um Gerechtigkeit geht. Ich will schon deutlich machen, dass auch Verteilungsfragen, Primär- und Sekundärverteilungsfragen eine Rolle spielen, wenn wir eine gerechte Gesellschaft herbeiführen wollen. Aber Teilhabe, auch kompetente Teilhabe, ein selbstbestimmtes Leben entsteht durch, ja, keine materielle Not, aber obendrein Bildung. Und deswegen ist es mir so besonders wichtig, dass eben alle Schülerinnen und Schüler, dass alle Menschen, weil das Lernen hört ja nicht auf, immerzu die Chance haben, sich selbst zu bilden, auch überhaupt das Handwerkszeug in die Hand bekommen, sich selbst zu bilden, weil wir ja unser ganzes Leben lang weiter lernen müssen. Und dass sie auch das Selbstvertrauen haben. Ich kann mir neue Kompetenzen aneignen. Ich kann in dieser Welt selbstbestimmt agieren. Das ist, glaube ich, die wichtigste Grundlage überhaupt. Wir werden nachher vielleicht noch über EQB sprechen, über Lesen, Schreiben, Rechnen. Natürlich sind diese Kulturtechniken, die wir brauchen, eine wichtige Grundlage dafür. Aber das ist mir schon ein besonderes Anliegen, dass alle dieselben Chancen haben, ihr Leben in die Hand zu nehmen mit großer Selbstbestimmung und großer der Chance auf Teilhabe in gesellschaftlicher, in Arbeitsmarkt-Hinsicht, in jeglicher Hinsicht.
Was total spannend ist, wenn ich das mal ganz kurz sagen darf, die Allensbach-Umfrage, die von der Deutschen Telekom-Stiftung in Auftrag gegeben wurde, hat ja 1000 Menschen befragt in Bezug auf Bildung. Da kamen interessante Dinge raus, aber eine Sache, die hat mich wirklich gewundert, nämlich, dass 72% der Meinung waren, dass jeder gleiche Bildung verdient hat. Also wieso finde ich das merkwürdig? Naja, ich finde das deshalb merkwürdig, weil im Grunde genommen die Dreigliedrigkeit, wie wir sie gerade haben, objektiv betrachtet Ungleichheit erzeugt. Also es ist zwar angegeben in den verschiedenen Schulgesetzen, dass sie das nicht soll und dass es darum geht, jeden Einzelnen auf der Grundlage seines Talents zu fördern, aber wir wissen, dass das nicht so ist. Gleichzeitig sagen 72%, es sollte so sein. Das fand ich schon erstaunlich. Auf der anderen Seite vielleicht noch ein interessantes Ergebnis. Über 80% der Befragten haben gesagt, die Politik sollte sich mehr mit Bildung befassen. Das wiederum hat mich überhaupt nicht überrascht, denn mit jedem, mit dem man spricht, der würde sagen, ja, Bildung ist wichtig. Aber aus dem politischen Berlin fällt dieses Wort doch erstaunlich wenig. Und zwar, wenn ich das so sagen darf, von fast allen Parteien. Saskia ist hier eine kleine Ausnahme, weil sie das Wort auch in den Mund nimmt. Aber man muss das so einfach mal so drastisch sagen. Es gibt eine sehr starke Diskrepanz zwischen Einzelgesprächen, wo die Leute sagen, Bildung ist wichtig, und der tatsächlichen Thematisierung von Bildung im politischen Berlin oder auch in den Ländern selbst.
Das ist völlig richtig, Bob. Ich will aber schon hinzufügen, dass eben auch das Wahlverhalten der Menschen nicht ihrer Schwerpunktsetzung entspricht.
Absolut,
das ist
ja
natürlich ein Problem.
Das stimmt.
Ich war ja in letzter Zeit viel in Thüringen und Sachsen unterwegs und das einzige Landesthema, das von den Leuten sozusagen von innen aus an mich herangetragen wurde, denn ansonsten wurde in diesen Wahlkämpfen sehr viel über Geopolitik, über Krieg und Frieden gesprochen. Und über Migration, das einzige Landesthema, das an mich herangetragen wurde, war Bildung.
Ja, ich muss aber was dazu sagen. Die AfD ist aus meiner Sicht, also und bitte widersprecht mir gerne, ist gerade die einzige Partei, die Bildung als Kern gesellschaftlicher Transformation begriffen hat. Natürlich reaktionär, auf eine Art und Weise, die sich keiner wünschen kann, nämlich exklusiv, ja, dann hin zum Frontalunterricht, Inklusion als Ideologieprojekt und der Gender Mainstream. Aber sie haben eine Vorstellung davon, wie wichtig Bildung eben ist. Und diese Vorstellung, die sehe ich zumindest in der Botschaft von anderen Parteien gerade zu wenig.
Aber jetzt muss ich intervenieren, weil ich mich ja auf das Gespräch vorbereitet habe und mich da nochmal sehr intensiv mit einem Parteitagsbeschluss der SPD auseinandergesetzt habe. Dezember 2023 gibt es einen ganz bemerkenswerten Beschluss, ja, wo die SPD sagt, auf vielen Seiten gut begründet, wir brauchen eine sehr andere Bildungspolitik. Da werden strukturelle Fragen diskutiert. Wie ist das denn mit unserem Bildungsföderalismus? Finanzierungsfragen, vieles mehr wird da diskutiert. Aber dieser Beschluss wurde eigentlich hinterher kaum diskutiert in der veröffentlichten Landschaft. Ja. Wir diskutieren ja über viele, viele Themen und es gibt ständig so Aufregerthemen, die irgendwie immer funktionieren in der öffentlichen Debatte. Und da ist ja ein total spannendes Paradox. Die meisten Menschen, wie du sagen, Bob, wollen ein gerechtes Bildungssystem und wahrscheinlich nehmen die meisten Menschen auch wahr, wir haben kein gerechtes Bildungssystem. Das führt aber nicht dazu, dass solche Themen, wie sie von der einen oder anderen Partei vielleicht doch vorbereitet werden, irgendeine Rolle spielen in der öffentlichen Debatte. Wie kommt das?
Also ich würde 2,5 Antworten geben. Mhm. Die erste Antwort ist, du hast gerade gesagt, wir alle haben in irgendeiner Form Bildung erlebt. Und lassen wir das mal einfach so stehen und wir erinnern uns vielleicht an gute und schlechte Momente. Ich würde weitergehen und sagen, die Bildungsbiografie prägt in ganz großem Maße die Vorstellung davon, was Bildung ist und sein soll. Mhm. Und aus dieser Perspektive haben wir es leider zum Beispiel auch in der Verwaltung und teilweise auch in der Politik, schöne Grüße gehen raus an Kretschmann aus Baden-Württemberg, mit Menschen zu tun, die Schulpolitik bestimmen aus einer Vorstellung, die vor 40, 50 Jahren erwachsen ist. Das heißt, sie haben die Transformation von Schule nicht in der Realität erlebt, weshalb eben dieser Austausch oder diese öffentliche Debatte auch so wichtig ist. Das wäre so eine Sache. Das zweite ist, bei all den Forderungen nach sozialer Gerechtigkeit muss man eine Sache ganz, ganz klar sagen. Dieses Bildungssystem funktioniert für eine Anzahl von Menschen. Also ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du Akademikereltern hast, die entweder bei dir sitzen bei den Hausaufgaben, die ausgelagert werden, weil die Schule es mit der Stoffhülle nicht schafft, den Ort der Institution dort das Lernen stattfinden zu lassen, dann hast du möglicherweise gar nicht so ein großes Problem. Wenn du Eltern hast, die die Sprache sprechen, dich unterstützen können, dann hast du kein großes Problem. Oder wenn du von einer von denjenigen bist, die für eine Nachhilfeindustrie von über 1 Milliarde Euro im Jahr sorgen, dann hast du nicht dieses Problem. Wir hatten einen großen Bildungsprotest und jetzt mache ich Anführungsstriche, großer Bildungsprotest. Gut, die Bildungsministerin selbst hat bei Lanz 3 Monate später gesagt, sie hat nichts davon mitbekommen. Das fand ich schon sehr interessant. Aber am 23.11. war der deutschlandweit und es sind ungefähr 20.000 Menschen auf die Straße gegangen. Es war zwar in der Tagesschau, aber wenn man sich überlegt, wie viele Leute über Bildung schimpfen, dann ist das einfach zu wenig. Mhm. Und nochmal, das hängt damit zusammen, dass es zwar immer opportun ist, über soziale Gerechtigkeit zu sprechen, aber dass man in dem Moment, wo jetzt mein Gabriel neben Mehmet sitzt, so ähnlich hat Jutta Almendinger das sehr stark auf den Punkt gebracht, nicht, dass man mich hier falsch versteht, in dem Moment habe ich doch Ängste, dass die Leistungsfähigkeit meines Jungen oder eben meiner Tochter eingeschränkt ist, obwohl das übrigens empirisch belegt nicht der Fall ist. Und übrigens, das ist einer der Gründe, warum Bildung eben im Diskurs tatsächlich größer stattfinden müsste, um solche Vorstellungen auch abzubauen und eben zu ermöglichen, ein Bildungssystem zu schaffen, was für mehr Leute gerecht ist.
Also volle Zustimmung, ne? Wir haben ja keinen empirischen Beleg dafür, dass dieses dreigliedrige Schulsystem besonders gut funktionieren würde, in dem Sinne, dass dort besonders quasi die Fähigkeiten gefördert würden, sondern wir sehen aus dem internationalen Vergleich, dass es da andere Schulsysteme gibt, die genau. Das viel besser können. Und trotzdem, einer meiner Söhne hat gerade den Schulwechsel hinter sich und ihr kennt ja beide aus unterschiedlichen Perspektiven diese Situation. Ja, dieser Druck in der Grundschule, in der 4. Klasse, wer geht aufs Gymnasium, wer nicht, es ist unglaublich, was das mit den Kindern macht. Aber ja. Saskia, also wie wütend macht dich das? Ihr schreibt diesen wunderbaren Antrag und man hat den Eindruck, eigentlich kommt er nicht so richtig an, ja, weil er nicht wahrgenommen wird.
Na, ich habe viel dazu beigetragen, das zu ändern, wirklich in also unter anderem dafür gesorgt, dass es kein Antrag ist, der jetzt am Rande in der Antragskommission beraten wird, sondern wir hatten einen ganzen Tag dafür. Wir hatten drumherum ja auch, das war eher Glück, jetzt planen eine Menge Berichterstattung zu EQB in PISA. Und ich habe in meiner Einbringungsrede schon gesagt, wir werden leider wieder erleben, dass die Ergebnisse von PISA ungefähr 1,5 Tage lang eine große Welle machen durch alle Blätter auf und runter und dann wird es vorbei sein. Und das macht mich wirklich richtig wütend. Wenn ich mit Journalisten hier, mit Hauptstadtjournalisten spreche, dann sagen die zu mir, wahnsinnig wichtiges Thema. Ich habe ja auch gerade Kinder in der Schule und ich sehe ja, wo es da klemmt und man müsste unbedingt drüber sprechen, aber ich krieg's nicht verkauft. Und das ist natürlich ein Problem. Also sie kriegen das Thema nicht verkauft. Das ist kein Hauptstadtjournalisten-Überschriftenthema. Das kann man in Feuilleton, da findet Bildungspolitik statt. Das finde ich schon mal grundsätzlich vollkommen falsch, weil ja, Bildungspolitik ist Gesellschaftspolitik, aber sie hat schon sehr, sehr große Bedeutung für die Wirtschaft, für die Demokratie, für ja nicht nur die Gesellschaft, sondern für alle Bereiche. Und dennoch wird sie sozusagen in die Nische geschoben. Und das finde ich schon ein großes Problem. Ich stimme Bob natürlich zu, dass die Dreigliedrigkeit ist ein Konstrukt aus der Ständegesellschaft, die haben wir wirklich schon lange überwunden. Aber diese Verteilung, die du beschreibst, Christian, als wirklich auch Schmerzpunkt für Kinder in ihrer Biografie, wird ja den Kindern in keiner Weise gerecht. Die ideologische Debatte geht dann in Richtung, alles andere ist eine Einheitsschule und das machen wir doch nur, um den Kindern gerecht zu werden. Aber tatsächlich werden die Kinder in Schubladen gesteckt und das sind keine Schubladen, die ihnen, also erstens werden sie ihnen nicht gerecht und zweitens sind sie oft beschädigend. Und zwar in allen, jede Schublade, in die man da geraten kann, ist am Ende beschädigend. Und deswegen das dreigliedrige Schulsystem zu überwinden, zumindest mal haben ja einige Bundesländer geschafft, es zu einem zweigliedrigen zu reduzieren, aber auch das ist noch eben eine Aufteilung, die den Kindern nicht gerecht wird, wo wir eben an den jeweiligen Schulen die Illusion weiter pflegen, ja, jetzt haben wir die Kinder ja sortiert und jetzt habt ihr hier eine Masse vor uns sitzen, die einigermaßen gleich ist und also können wir auch mit gleichem Unterricht für alle den gleichen Erfolg erzielen. Und das ist natürlich wirklich eine Illusion. Das weiß auch jeder Lehrer und jede Lehrerin, dass diese Illusion, dass die großen Schaden auch verursacht. Aber natürlich sind andere Lernformen erst im Entstehen und sind auch regelmäßig Fallen der Überforderung dessen zum Opfer, dass Chaos, dass Mangel, dass schwierige Situationen entstehen. Und dann greift man doch zurück auf die Mikrobotiken, die man in der eigenen Schulzeit gelernt hat.
Ich würde ganz kurz nochmal, ein ganz kleiner Widerspruch. Ich glaube nicht, dass das jeder Lehrer weiß. Es gibt ja einen ganzen Verband, der sich quasi nur darin begründet sieht, die Dreigliedrigkeit zu verteidigen. Denn der Gedanke daran, je homogener die Gruppe ist, desto schneller kommen wir voran, ist ja erstmal auch naheliegend. Und übrigens, homogene Gruppen haben theoretisch auch einen schnelleren Leistungsgewinn. Die Frage ist nur immer, also das darf man ja auch nicht verschweigen, aber die Frage ist immer, was genau wir wollen. Wollen wir zurückkommen zu einem Gymnasium, in das 15% der Leute gehen? Ich würde sagen, dann sind wir in PISA wieder höher. Also das kann man so machen. Nur wir haben gleichzeitig 50.000 Schülerinnen und Schüler, die ohne Abschluss die Schule verlassen, seit 10 Jahren konstant. Gleichzeitig haben wir einen Fachkräftemangel, der so groß ist, dass er noch nicht mal dann gestopft werden könnte, wenn alle wirklich eine super Ausbildung machen. Und das muss man den Leuten, finde ich, auch nochmal erklären, dass es eben nicht nur darum geht, eine Leistungsspitze zu haben, die sich in irgendeiner internationalen Vergleichsstudie da niederschlägt, sondern, ich meine gut, PISA hat eben auch die Ungleichheit nochmal hervorgehoben, sondern dass, du hast es schon eben gesagt, Saskia, sondern dass alle Kinder zumindest zu einer Bildung kommen, die es ihnen ermöglicht, einigermaßen finanziell unabhängig zu werden, kulturelle Teilhabe genießen zu können und sich in der Gesellschaft zu orientieren. Und da sind wir meilenweit weg von.
Absolut. Und ich bin übrigens nicht überzeugt, dass diese 15%, die wir früher an den Gymnasien hatten, dass deren Bildung und deren auch Leistungsspitze, die du dann für PISA womöglich ernten würdest, dass das das ist, was wir heute brauchen.
Ja, ja klar.
Was ja in gemischten Gruppen, in nicht homogenen Gruppen gelernt wird, ist ja auch eben genau voneinander zu lernen. Und zwar nicht nur die Unterstützung brauchen von denen, die Überflieger sind, sondern auch umgekehrt. Das heißt also auch Stoffe und Themen zu durchdringen, weil ich sie mit anderen bespreche, die auf einem nicht nur anderen Niveau, sondern vielleicht auf eine andere Zugangsart, auf andere Lernkanälen damit umgehen, damit mein eigenes Denken auch zu bereichern. Das ist so viel mehr wert als Spitzenleistungen bei Tests, dass man gar nicht, also finde ich, in der heutigen Welt und auch in der heutigen Wirtschaft, auch in der heutigen Arbeitswelt davon ausgehen kann, dass wir davon profitieren würden.
Also es ist nicht nur eine Gerechtigkeitsfrage, nicht nur eine Freiheitsfrage für den Einzelnen, für die Einzelne, sondern auch eine Frage von sozusagen ökonomischer Passfähigkeit. Also wir werden quasi keine leistungsfähige Gesellschaft sein mit diesem Bildungssystem, was für eine andere Zeit geschaffen ist, wenn ich euch richtig verstehe.
Ja, ökonomisch und sozial, also auch gesellschaftlich. Auch unsere Gesellschaft braucht ja keine Menschen mehr, die Befehlen folgen können, sondern die ihre Kreativität einbringen mit einem Selbstbewusstsein, das ihnen ja eine Bildung eben auch verleiht.
Ja, aber ich finde das gut, dass du das nochmal sagst, ne? Denn wir tun ja manchmal so, als stehen sich zwei Pole gegenüber. Der eine, der sozusagen Solidarität, soziales Miteinander und demokratisches Handeln einfordert, und die anderen, die sagen, es muss um ökonomisches Kapital gehen, um monetäre Belange und so weiter. Also unsere Bundesbildungsministerin hat auf X geschrieben vor einiger Zeit, es ist wichtig, dass alle Klassen ab der dritten Klasse Noten bekommen, weil Leistung wichtig ist. Und damit gezeigt, dass sie einem Leistungsbegriff anhängt, der aus meiner Sicht völlig unsinnig ist. Denn Leistungsfähigkeit bedeutet ja, wie gesagt, eben, dass alle die Möglichkeit der Leistungserbringung in einer Art und Weise haben, dass sie danach eben gesellschaftlich was beisteuern können. Und warum sage ich das jetzt? Weil ich mich längere Zeit dagegen ein bisschen gewehrt habe, Bildung unter diesem ökonomischen Aspekt zu betrachten. Das ist so ein bisschen, das Humankapital muss nachkommen. Dieser ganze G8-Quatsch ist ja auch daraus erwachsen. Lass uns die schneller der Wirtschaft zuführen. Dann haben wir gemerkt, scheiße, nach 3 Jahren brechen die ihren Bachelor ab, jetzt wickeln wir es wieder rückab. Das Gegenteil ist richtig. Eine gute, soziale, gerechte Bildung hat wirklich auch einen ökonomischen Benefit oder Return on Capital, wie schön man sagen würde. Deshalb würde es ja auch Zeit, nochmal massiv in die frühkindliche Bildung zu investieren, weil auch da ganz klar belegt ist, dass je mehr Geld reinkommt, desto mehr wird es am anderen Ende sich dann tatsächlich für die ganze Gesellschaft auszahlen. Grüße gehen raus an Christian Lindner an dieser Stelle.
Ja, mehr Geld und mehr Professionalität. Also es ist ja auch interessant, dass wir in die höchste, nämlich die Oberstufe, die längste Ausbildung stecken bei den Lehrpersonen. Und bei Erzieherinnen sind wir weiterhin der Auffassung, da tut es auch eine Schulbildung. Das ist halt heutzutage eine wesentlich bessere Ausbildung, als es mal gewesen ist. Aber überall in der Welt ist es ein akademischer Beruf, frühkindliche Bildung. Das ist auch richtig so, weil die Grundlage eben da sein muss, Kinder zu begleiten in all ihren Bedarfen und in ihrer Entwicklung. Das sind nicht nur Förderbedarfe, das sind auch einfach Entwicklungsbedarfe, die Kinder schon in dem Alter haben, die man auch professionell beantworten muss. Mit Liebe, ja, und mit Zugewandtheit und Geduld, aber schon auch mit einem professionellen Hintergrund. Und die Sache mit der Liebe, das können die Oberstufenschüler und Schülerinnen auch noch ganz gut gebrauchen.
Ja, das stimmt, ja.
Volle Zustimmung, ne? Wir haben gesehen, es gibt sozusagen Strukturen, die einfach aus der Zeit gefallen sind, ne? Wir haben diese Dreigliedrigkeit, wir haben einen Leistungsbegriff, wir haben sozusagen so eine Wertigkeit, die mit der Biografie einhergeht, die ganz jungen Menschen, da ist es auch okay, wenn die betreut werden von Menschen, die nicht so eine lange Ausbildung haben. Bei denen, die weitergekommen sind, sieht's anders aus. An vielen Stellschrauben müsste man drehen. Was würdet ihr sagen, wenn ihr gefragt würdet, die 3 größten Dinge, die 3 größten Baustellen des deutschen Bildungssystems, was würde euch auf den ersten 3 Rangplätzen einfallen?
Also wir können ja abwechselnd machen.
Oh, das ist schön.
Wenn du möchtest, Saskia. Weil die Sache ist die, ich glaube, der erste Platz, der, also es würde mich, also widersprich mir gerne, Saskia, aber es würde mich wundern, wenn jemand den ersten Platz anders sieht. Das ist der Lehrkräftemangel. Denn sogar das Kultusministerium hat vor einiger Zeit ihre eigene Zahl, ihre eigene Prognose nochmal verändert. Ich glaube, von ungefähr 60 auf ungefähr 79.000 fehlende Lehrkräfte bis 2035. Und zwar, wir brauchen das nicht nur, damit kein Unterricht ausfällt. Das ist ja sowieso klar. Sondern Saskia hat gerade die Hattie-Studie angesprochen. Die wirksamste Form von gutem Unterricht ist neben der Qualifikation der Lehrerinnen und Lehrer. Und Qualifikation heißt in dem Fall, bei Hattie heißt das Lernen sichtbar machen, bedeutet das Lernen aus den Augen der Schülerinnen und Schüler zu sehen. Das Wichtigste ist das konstruktive Feedback, also die Art und Weise eines Gesprächs, die es den Lernenden ermöglicht zu wissen, was habe ich möglicherweise noch nicht richtig gemacht, wie kann ich es schaffen und in welcher Zeit und mit welchen Mitteln. Und die zweite, also ich glaube so ungefähr zweiter Platz, jetzt darf man nicht drauf festnageln, wäre übrigens Teamteaching. Also das heißt, es hängt unglaublich viel daran, dass wir genügend Personal haben. Und dieser Lehrkräftemangel ist deshalb aus meiner Sicht unangefochtene Spitze bei der Frage danach, was die größte Baustelle ist.
Ja, stimme ich absolut zu. Nicht nur, weil Bildung verlässlich sein muss im Sinne von Unterrichtsausfall. Du hast es angesprochen, das ist schon auch für Eltern ein großes Problem. Da gibt es noch vielleicht noch die verlässliche Grundschule am Vormittag, da darf kein Unterricht ausfallen. Das war es dann auch. Alle Eltern wissen, wovon wir reden. Schon wenn in der Kita abends angerufen wird, bitte morgen nicht so viele Kinder bringen. In der Schule ist es schlimmer, die Kinder kommen hin und stellen an der elektronischen, immerhin heutzutage digitalen Vertretungstafel statt. Och, hätte erst in der fünften Stunde begonnen. Das ist ein Drama für Kinder, für Eltern, für Familienleben. Aber natürlich muss Bildung auch verlässlich sein im Sinne von gelingen. Wir hatten vom Nachmittagsmarkt, vom Nachhilfemarkt gesprochen. Ich hatte schon vor Jahren eine Zahl von 2 Milliarden im Kopf gehabt, aber sei es drum. Es ist riesig, der Nachmittagsmarkt oder beziehungsweise der Verzicht von Eltern auf die Berufstätigkeit, zumindest in Teil, weil man die Kinder ja unterstützen muss, großer volkswirtschaftlicher Schaden, das nur am Rande. Deswegen ist es richtig, dass wir jetzt die Ganztagsschule in der Grundschulalter, die Ganztagsbetreuung mindestens, aber meiner Auffassung nach, die wollen die Ganztagsschule auch brauchen, damit eben Kinder auch die Unterstützung bekommen, die sie brauchen. Und um das alles gut umzusetzen, brauchen wir natürlich genügend Lehrpersonal. Und wenn du es schon ansprichst, Bob, unbedingt multiprofessionell, nicht nur Co-Teaching und Team-Teaching, sondern eben auch multiprofessionelles Personal, weil auch Lehrkräfte die Homogenität der durch die Bank gleichen Ausbildung nicht unbedingt jetzt als befruchtend empfinden, sondern wenn Sozialpädagogen, wenn Psychologen, wenn viele verschiedene Berufe eben mit dabei sind, dann entsteht da auch Neues und Gutes und Kinder haben auch dann den Benefit von verschiedenen Seiten unterstützt und beleuchtet und gesehen zu werden.
Ja. Und das Witzige ist ja, dass sich das auch ganz, also dass sich da der Kreis total schließt zu euren eigenen Bildungserfahrungen. Ne? Was war ein guter Lehrer? Was war eine gute Lehrerin? Das sind ja auch Personen, die Zeit gehabt haben, die sich einfühlen konnten, die jeden Schüler sehen konnten, ja, die ein ausführliches Feedback 1,5 Seiten mit Füller, Bob, schreiben konnten und dafür den Raum hatten.
Ja, aber Christian, jetzt sage ich mal was ein bisschen polemisch ist, vielleicht anmutet. Unabhängig von den 1,5 Seiten mit Füller. Um einen sehr guten Abschluss zu bekommen, der es dir erlaubt, auf jede Schule in Deutschland zu kommen, musst du keine Menschen mögen. Es spielt im momentanen Lehrerausbildungssystem im Grunde genommen eine sehr untergeordnete Rolle, ob du dich für junge Menschen und ihre Entwicklung interessierst. Jetzt gibt es Fachleiter, die das anders machen und wenn jemand zuhört, wird er mir an die Gurgel schreiben oder eine böse Mail schreiben und deshalb sage ich gleich, es gibt Ausnahmen. Aber das Ding ist, es sieht gerade, ich mache es mal ein bisschen zugespitzt so aus, wenn du für Gymnasiallehramt das machst und natürlich kommen jetzt die ersten, Gott sei Dank, die ersten dualen Lehramtsstudiengänge, die zumindest mal den jungen Leuten ermöglichen, zu gucken, in die Schule rein, möchte ich das überhaupt?
Also Platz 1, Lehrkräftemangel. Platz 2, wäre das quasi die Ausbildung der LehrerInnen?
Nee, Platz 2 wäre für mich die Finanzierung von Schulen mit, ich nehme Tobias Nolte, der auf dem Campus Rütli gearbeitet hat, hat im Gespräch gesagt, von die Schule brennt, Schule in normaler Lage. Ja? Nicht Brennpunktschule, Schule in normaler Lage. Der jetzt das Startchancenprogramm, das jetzt losgeht, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, auf jeden Fall. Mhm. Aber ich glaube, dass diese Anerkennung einer Schule in einer Einwanderungsgesellschaft, das ist eine weitere riesige Herausforderung. Und das Spannende daran ist, ich habe mit Aladin Elmar-Falani, dem Soziologen, darüber gesprochen, der hat gesagt, zum Beispiel dieses Wort Migrationshintergrund, das sagt überhaupt nichts mehr. Das sagt gar nichts mehr, ja, weil wir so viele unterschiedliche Menschen haben, ob jetzt der ukrainische Flüchtling, das Flüchtlingskind mit Akademikereltern, kannst du nicht vergleichen mit, ich weiß nicht, dem gerade aus Syrien geflohenen Kind mit Eltern aus, ich weiß nicht wo, und dem Kind, das hier deutsch in Deutschland geboren ist, dem deutschen Kind in dritter Generation mit möglicherweise türkischen Großeltern. Ja, wir können nicht so tun, als wenn das alles sozusagen, das ist die Kategorie Migrationshintergrund, sondern diese Form der Superdiversität, die leider gerade erst erforscht wird. Ich habe gefragt, Aladin, was gibt's denn dazu? Der sagt, naja, wir beschäftigen uns gerade damit, aber es gibt noch nichts. Die ist auch eine Herausforderung, weil eben die Frage ist, wie wir alle mitnehmen können, ohne eben das so zu machen und uns das leicht zu machen und zu sagen, naja, jeder hat ja die Chance, ist ja durchlässig, ja, Durchlässigkeit besteht nämlich auch empirisch belegt eher nach unten als nach oben. Also man wird eher nach unten durchgereicht, als dass man es schafft, nach oben zu gehen. Und das würde ich auf den Platz 2 setzen. Also die Frage danach, wie wir es schaffen, alle Kinder und Jugendliche eben in der Migrationsgesellschaft mitzunehmen.
Saskia, einverstanden. Ihr wolltet euch ja ein bisschen abwechseln mit 1 und 2. Bist du bei der 2 dabei? Finanzierung.
Das ist ein ganz, ganz, also Finanzierung und jetzt aber auch der Diversität der Gesellschaft gerecht werden. Das war so ein bisschen ein Schlenker. Ich glaube, die Finanzierung spielt schon eine große Rolle, aber Bedeutung hat natürlich auch, dass unser Bildungssystem sich insgesamt der Diversität der Gesellschaft stellt. Dazu muss das Bildungssystem auch entsprechend ausgestattet sein, aber auch im Mindset entsprechend ausgestattet sein. Und das sind schon zweierlei Dinge, das Mindset und die finanzielle Ausstattung, die Ausstattung mit Lehrpersonal. Ich bin dabei, dass der Lehrkräftemangel beziehungsweise die genügend und übrigens gut ausgebildete, zeitgemäß ausgebildete, das Lehrpersonal und das Personal insgesamt, pädagogische Personal an den Schulen, dass das die erste Rolle spielen muss. Und die zweite ist schon auch eine finanzielle Ausstattung. Wir haben einen Sanierungsstau von 50 Milliarden Euro an den Schulen in Deutschland. Und wir haben, du hast gerade die Rütli-Schule angesprochen, Bob, dort im kleinen Versuch mal ausprobiert, was eigentlich passiert, wenn man genügend gutes Personal und ein bisschen Ausstattung an eine Schule gibt, die in schwieriger Lage ist. Und die war in schwieriger Lage, nicht nur wegen der Umgebung, sondern als Schule, als Schulgemeinschaft. Also dieser Brandbrief, der damals geschrieben wurde, wurde ja nicht aus Langeweile, sondern aus der Not heraus geschrieben. Und einfach nur der Fokus, wir haben davon gesprochen, dass eine Lehrkraft die Schülerinnen und Schüler sehen muss, also das einzelne Kind sehen muss. In dem Fall hat die Bildungspolitik die Schule gesehen, die Gesellschaft die Schule gesehen, die Schulgemeinschaft gesehen. Und wir haben Personal und wir haben Geld dorthin gegeben und die Schule hat sich hier wirklich sehr, sehr gut entwickelt, nicht nur vorbildlich im Sinne von gute Bildungsergebnisse, sondern eben auch, dass Schülerinnen und Schüler das Gefühl haben, wow, das ist hier meine Schule und da kann ich stolz drauf sein und hier wird sich für mich engagiert und ich engagiere mich sozusagen zurück und wir bringen hier gemeinsam was auf den Weg. Und dass sich das lohnt, die Investition in die Schule, der Aufmerksamkeit und des Personals, aber auch des Geldes, das ist ganz offenkundig so und deswegen habe ich es auf mich genommen sozusagen als Erste und dann glücklicherweise wurde es auch verstärkt von vielen, zu sagen, die Bildung hätte schon ein Sondervermögen verdient. So ein Sondervermögen ist ja nicht wird ja nicht einmal aufgebraucht und dann ist die Aufgabe erledigt, das wird auch bei der Bundeswehr nicht der Fall sein. Und in dem Sondervermögen steckt natürlich auch der Gedanke, dass wir es ja mit einer politischen Aufgabe zu tun hat, die alle politischen Ebenen umfasst, Bund, Länder, Kommunen, die dort auch gemeinsam finanzieren, gemeinsam entnehmen, gemeinsam gestalten sollten. Das ist, glaube ich, ein Gedanke, der vertieft diskutiert werden sollte. Auch die Finanzierung dieses Sondervermögens, wo ich ja ganz klar gesagt habe, die sehr, sehr hohen Vermögen in Deutschland, die sehr, sehr hohen Einkommen in Deutschland, insbesondere die Erbschaften, die Erbschaftssteuer kommt ja den Ländern zugute, ist vom Aufkommen her eher ein Witz in Deutschland. Da könnte man wirklich was machen. Die können, und viele von ihnen übrigens, ich denke mal, text me now, viele von ihnen sind auch der Auffassung, wir würden gerne mehr investieren, wenn wir wissen, wo es hingeht. Und Bildung ist ganz entscheidend für die Prosperität dieser Gesellschaft, nicht nur in der Volkswirtschaft. Und das ist auch unter Reichen unumstritten. Und deswegen glaube ich, da wären wir auf dem richtigen Weg.
Ja, vor allen Dingen muss man ja eine Sache dazu sagen. So ein Sondervermögen, natürlich fällt das nicht vom Himmel, aber so meine ich das auch gar nicht, sondern dieses Sondervermögen wäre alleine deshalb angebracht, weil der Dresdner Bildungsgipfel von 2008 eine große Qualifizierungsinitiative, damals von Angela Merkel selbst, glaube ich, sogar initiiert, Punkte aufgeführt hat, die sich so lesen, als wären sie gerade im Jahr 2024 erst entstanden. Also ich lese jetzt nicht alle vor, aber drei davon: Aufstieg durch Bildung, bessere Bildung von Anfang an, Sprache als Schlüssel zur Bildung. Irgendwie kommt einem das doch bekannt vor. Und das wurde nicht einfach nur so gemacht, sondern dann wurde gesagt, okay, um das zu erreichen, brauchen wir 10% des Bruttoinlandsproduktes jedes Jahr für Bildung. Und es wurde jedes Jahr verfehlt. Und wenn man sich das mal aufsummiert, dann sind wir eigentlich bei den 100 Milliarden, die Saskia gefordert hat. Also im Grunde genommen kein Sondervermögen, wo man so sagt, er gibt uns das Geld doch mal jetzt so, sondern eigentlich ein Sondervermögen, das sich speist aus den Verfehlungen der letzten Jahrzehnte.
So ist es. Und ich muss leider, weil du jetzt sagst 2008, 2009, muss ich mich mit euch gemeinsam daran erinnern. Ich habe mal eine Chronik meines Ortsvereins geschrieben vor 15 Jahren. Da war der 35 Jahre alt. Heute ist er 50 Jahre alt demnach. Und ich habe damals ein Gedicht, ein Spottlied auf die Bildungspolitik gefunden, die eines der Mitglieder damals zur Gründungszeit geschrieben hat. Und ganz ehrlich, man hätte nur den Namen des Bildungsministers, des Kultusministers austauschen müssen. Alles andere hätte man eins zu eins so vortragen können. Die Erkenntnisse, die wir haben, was verändert werden müsste, was investiert werden müsste an, ich habe es gesagt, Aufmerksamkeit, Personal und Geld, die sind uralt. Und wir kriegen es nicht in der Dringlichkeit auch umgesetzt, wie es notwendig wäre.
Allerdings, ich weiß, es ist ein bisschen Überbietungswettbewerb, aber ich sage es jetzt trotzdem. Ich habe für mein neues Buch, Warum noch lernen, wie Schule in Zeiten von KI, Krisen und sozialer Ungerechtigkeit aussehen muss, ja auch noch mal ein bisschen tiefer gegraben. Und da gab es den sogenannten Bildungsrat. Ich glaube, 1976 war das. Und eben, das kann man auch übertragen auf heutzutage, könnte man sagen, boah, da ist ja nicht so viel passiert. Aber in der Bearbeitung, in der Sekundärliteratur wurde gesagt, dass das schon, dieser große Aufschlag, schon auch ganz wichtige Impulse gesetzt hat, zum Beispiel im Falle von Gemeinschaftsschulen. Mhm. Und das ist eben, finde ich, auch wichtig. Es wird immer gesagt, naja, Bildung ist Ländersache, das stimmt auch, die Kulturhoheit der Länder wird ganz, ganz hoch gehalten. Aber aus meiner Sicht wäre es dennoch wichtig, dass es eine Art von, im besten Fall überparteilicher, natürlich demokratischer Parteien, überparteilicher Auseinandersetzung geben würde in Bezug auf Bildung, was eigentlich erreicht werden möchte. Ich weiß, die Kultusministerkonferenz, die hat das nicht gerne, ja, dass man da irgendwie reinkommt, aber im Grunde genommen wäre meine Forderung auch, das habe ich ja schon öfter wiederholt und kann ich hier auch machen, dass das zur Chefsache erklärt würde. Ist ja jetzt gerade in unserem Gespräch schon ein bisschen Chefinnensache, ja, aber ich würde, also sozusagen aber auch in der Größe und in der Form der medialen Besprechung, du hast gerade selber gesagt, Christian, es spielt eigentlich im Diskurs eine viel zu kleine Rolle.
Ich will es unterstreichen, und zwar deshalb, weil du auch gerade vom Startchancenprogramm gesprochen hast. Und ich hatte ja gesagt, das Sondervermögen birgt auch den Charme, dass alle politischen Ebenen eingebunden sind. Nicht nur ins Hineingeben von Geld, sondern natürlich auch ins darüber debattieren, wie man es wieder ausgibt. Das ist ja dann, muss ja auch gemeinsam vereinbart werden. Und das Startchancenprogramm ist ja ein Programm des Bundes gemeinsam mit den Ländern. Der Bund besteht darauf, wenn wir schon über 10 Jahre lang jedes Jahr 1 Milliarde Euro an die besonders unterstützungsbedürftigen Schulen geben, dann wollen wir auch natürlich dann darüber mitreden, wie das Geld eingesetzt wird. Und wir wollen, dass die Länder auch ihren Anteil tragen. Und so ist es ja auch beim Digitalpakt schon gewesen, auch so eine gemeinsame Bund-Länder, übrigens auch ein kleines Sondervermögen, da ist das Mittel auch schon gewählt worden. Und insofern ganz klar, man muss gemeinsam darüber sprechen, wie man die Mittel einsetzt. Beim Startchancenprogramm hat man jetzt gesagt, es muss gezielter sein als mit der Gießkanne. Es gibt einfach Schulen, die haben einen höheren Anteil an sozial benachteiligten, unterstützungsbedürftigen Schülerinnen und Schülern. Und deswegen wollen wir dort ganz gezielt reingehen. Wir wollen wissenschaftlich begleiten. Wir wollen evidenzbasiert Politik machen und nicht nur nach ausgedachten Zielen. Und das ist, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig. Aber du sagst, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Aber ganz ehrlich, ich glaube, die Hälfte der Schulen bräuchte diese Unterstützung zumindest.
Und das Interessante bei diesem Bildungsrat, über den ihr gerade gesprochen habt, den du eingebracht hast, Bob, ist ja, dass das sozusagen ein Gremium war, was sich wissenschaftliche Expertise dazu geholt hat, eine sehr nüchterne Bestandsaufnahme gemacht hat und diese Bund-Länder-Ebene gut überbrückt hat sozusagen. Ja, es hat die sozusagen zusammengedacht. Wer aus eurer Sicht, dieser deutsche Bildungsföderalismus, ist das ein Kandidat für die dritte große Baustelle im deutschen Bildungssystem?
Also, ich finde, die Debatte lohnt sich nicht.
Ja,
weil wir den Föderalismus nicht überwinden werden. Er hat auch seinen Charme. Ich finde viel mehr, wir müssten eigentlich noch mehr Autarkie nicht nur in die Kommune geben. Die lassen wir immer weg, wenn wir über Bund-Länder sprechen. Dann ist die Kommune aber als Schulträger ja auch, hat eine Bedeutung. Und die einzelne Schule. Auch die einzelne Schule braucht ihre eigene Ebene auch der Autarkie. Das ist derzeit ziemlich eingeschränkt, was Schulen selbst entscheiden können und selbst gestalten können und auch eigene Mittel einsetzen, ein eigenes Budget womöglich zur Verfügung haben, um Dinge voranzubringen. Ich glaube, der Mehrwert läge nicht darin, dass man sagt, das macht jetzt nur noch eine Ebene und am liebsten der Bund. Das ist eine schnelle Antwort, die viele Leute geben, aber ich glaube, das ist nicht der Weg, sondern der Weg ist eine gute Zusammenarbeit der Ebenen und eine Stärkung der einzelnen Schule auch.
Ja, aber... Ich gebe zwei Dinge zu bedenken. Das erste ist, die einzige Sache, würde ich mal sagen, wo ich wirklich einer Meinung war mit der Vorsitzenden des Philologenverbandes, Susanne Lind-Klitzing, in meinem Gespräch im Podcast war, dass sie gesagt hat, die Kultusministerkonferenz braucht einen politisch unabhängigen Präsidenten, der über die Legislaturperiode hinweg die Fäden zusammenzieht. Das fand ich sehr bedenkenswert. Sie sprach damals sogar von Thies Rabe. Einfach weil Kultuspolitik das Problem hat, eben auch, wie jede andere Form von Politik natürlich auch, aber sehr stark sich an die Wählerinnen und Wähler und damit an die Wahlen zu richten. Und wenn wir so eine Sache nehmen, wie wir gerade auch besprochen haben, nämlich die Frage danach, wer profitiert eigentlich von dem System und wer nicht, da kann man immer sehr schön sehen, wie lange die Leute auf Gerechtigkeit pochen. Je näher es zu den Wahlen geht, desto weniger werden diese Reformen gefordert. Also das heißt, dass man die bestehende Ordnung gerne auch belassen kann in diesem föderalen System, aber dass es irgendwie eine Form von Lenkung braucht, die eben politisch unabhängig ist. Und der zweite Punkt ist, ich würde mir dennoch wünschen, dass es eine nachvollziehbar transparente gemeinsame, ich will es gar nicht Vision nennen, aber ich sehe dort weder Wettbewerb noch sehe ich Kooperation. Was meine ich damit? Immer wenn irgendeine Neuigkeit auftritt, das haben wir zum Beispiel bei der künstlichen Intelligenz gesehen, dann prescht ein Land vor, dann gab es in NRW zum Beispiel eine wunderbare Handreichung, wie kann man jetzt in Schulen mit KI umgehen. Und anstatt, dass das übernommen wird, anstatt, dass gesagt wird, hier CC BY 4.0, Land NRW, danke, wir machen das in Baden-Württemberg drauf, wir füllen zusätzlich das Ganze mit unseren Inhalten, mit unseren Lehrerfortbildungszentren oder so. Anstatt dass das so ist, wird alles 16 Mal wiederholt. Und das kann einfach nicht sein. Das kann nicht sein, weil in so einem Fall konterkariert sich die Idee von einem föderalen System, was eben im Wettbewerb der Ideen ist und dann aber auch sagt, aber insgesamt sind wir halt ein Deutschland. So, das ist schon okay, dass wir eure PDF übernehmen. Dafür übernehmt ihr dann das, weißt du, wie ich meine? Ich weiß, da weiß ich nicht, wie das geht, aber da würde ich schon sagen, dass Föderalismus ja, aber ich würde mir schon wünschen, dass er an einigen Stellen einfach effektiver wird.
Also mir zum
Digitalpakt waren Mittel enthalten, glaube ich, 5% waren reserviert für gemeinsame Entwicklungen von digitalen Lehr- und Lernmitteln, die dann länderübergreifend auch genutzt werden sollten. Das war eine Idee im Digitalpakt. Ich weiß nicht, wie zwingen das am Ende, das ist ja dann immer das Problem, wie genau es ist vereinbart in den Bund-Länder-Staatsverträgen. Wir haben im Online-Zugangsgesetz verankert, wir machen das so, dass Verfahren beispielhaft entwickelt werden. Einer für alle heißt das Prinzip, dann entwickelt ein Land in dem Bereich die Verfahren und die anderen können es dann nutzen. Und das war der Fehler, wir hätten schreiben müssen, müssen es dann nutzen. Das ist tatsächlich ein Problem, das ist richtig.
Aber da liegt ja auch eine Spur Hoffnung drin, ja, wenn ich dich richtig verstehe. Ne? Also wir sind weg sozusagen von Kooperationsverboten und hin in Richtung von Kooperationsmöglichkeiten zumindest. Und ihr fordert im SPD-Parteitagsantrag ja ein Kooperationsgebot. Wenn man das so ein bisschen auffächert, dann sind in den Problembeschreibungen, die ihr geleistet habt, ja quasi auch die Antworten, was wir tun können. Wir haben über Lehrkräftemangel und über LehrerInnenausbildung gesprochen. Das ist eine wichtige Stellschraube, die eng verbunden ist mit der zweiten, mit der Finanzierung. Und du, Saskia, hast nochmal den Punkt stark gemacht. Naja, es ist jetzt nicht nur Finanzierung, es braucht auch ein anderes Mindset. Das begleitet sozusagen all das, was ihr sagt und schreibt und veröffentlicht. Und am Ende ist dieser Bildungsföderalismus jetzt quasi keine Debatte wert. In dem Sinne, Saskia, wenn ich dich richtig verstehe, wir werden das jetzt nicht grundlegend ändern und vielleicht wäre das auch gar nicht die Lösung, aber wir müssen da mehr Möglichkeiten der Kooperation schaffen. Noch anderes, was auf die To-Do-Liste kommt aus eurer Sicht?
Ich würde gerne kurz was sagen, ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders, als sozusagen jetzt eine kurze Werbung für mein Buch zu machen, denn anders als Saskia bin ich ja nicht an der Schaltstelle politischer Entscheidungen. Aber was Haltung angeht, ist das genau das, was ich im ganz Kleinen zu leisten möglicherweise imstande bin. Und zwar auch deshalb, weil ich jetzt in diesem Buch, was ich geschrieben habe, eben nicht nur die ganzen Gespräche, die teilweise jetzt hier eine Rolle gespielt haben, einbeziehe und vielleicht auch Sekundärliteratur, sondern eben den direkten Austausch online mit den Lehrerinnen und Lehrern, den Pädagogen, den Sozialarbeitern und den Erzieherinnen und Erziehern vor Ort. Aber ich merke, dass es auch an der Wurzel immer mehr Leute gibt, die sagen, wir möchten auch dieses Mindset, wir möchten auch diese Haltung ändern. Und das ist auch vielleicht ein Grund zur Hoffnung.
Und das ist ja total ermutigend, wenn man sich so die Kommentare zu deinem Buch anschaut. Also vor allem zu deinem ersten gibt es ja ganz viel Rezensionen und sowas. Und häufig liest man in den Rezensionen, ja, ich bin selber Lehrerin und das inspiriert mich. Das gibt mir sozusagen einen Anstoß, ja. Also ein schöner, wichtiger Beitrag neben diesen sozusagen strukturellen Metafragen, die wir auch diskutiert haben. Aber du hast jetzt noch die Chance für den dritten Treffer.
Das ist schon genannt worden, aber wenn wir die Themen aufzählen sollten, dann geht es um genügend Personal, genügend gut ausgebildetes, zeitgemäß ausgebildetes Personal. Es geht um finanzielle Ausstattung und es geht darum, dass das System als solches die Aufgabe anerkennt, der Bildungsgerechtigkeit und der gelingenden Bildung einer diversen Gesellschaft gerecht zu werden. Das ist noch nicht verankert. Und wir sind jetzt Einwanderungsgesellschaft seit, weiß ich nicht, vor 3 Jahren oder so haben wir 60 Jahre Einwerbeabkommen mit der Türkei gefeiert. Gemeinsam seit vielen Jahrzehnten sind wir Einwanderungsland, auch wenn wir anfangs unter dem Begriff Gastarbeiter eigentlich auf beiden Seiten das Missverständnis hatten. Das ist ja nur so eine Übergangszeit. Mittlerweile ist sehr klar, das ist nicht der Fall. Und natürlich haben wir heute als alternde Gesellschaft einen ganz anderen auch Bedarf nochmal an Zuwanderung. Und wir haben mit der Fluchtmigration auch Aufgaben, die wirklich schwerwiegend sind, was die Integration auch anbelangt. Und natürlich, Bob hat es gesagt, wie viele Schülerinnen und Schüler jedes Jahr ohne Abschluss die Schule verlassen. 50.000 pro Jahr. Der Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund ist dort viel höher als der ohne, auch wenn der Begriff nicht mehr zeitgemäß ist, ja. Aber trotzdem ist diese Schieflage eben da. Und da uns gesagt, der Anteil von armen Menschen unter denen mit Migrationsanteil ist eben auch sehr hoch. Auch diesen Zusammenhang könnte man sehen, Abhängigkeit einfach vom sozioökonomischen Hintergrund. Ja. Aber die Verschiedenheit auch, und da ist einfach in der Biografie auch eine Verschiedenheit. Und wenn es die Biografie der Eltern ist, all das, was die Kinder und deren Eltern und womöglich Großeltern da mitbringen aus der eigenen Biografie, findet zu wenig statt in unserem Bildungssystem, sondern nur am Nachmittag. Das heißt, am Vormittag habe ich die Identität eines deutschen Schülers und lerne deutsche Geschichte. Und am Nachmittag beschäftige ich mich damit, was die Eltern und Großeltern erzählen und habe aber dazu keinen professionellen Angang, keinen Bildungsangang, und der wäre dringend notwendig, neben der Stärkung der Chancen, der Bildungschancen, die schon beim Eingang, Bob hat es gesagt, digital hat die große Bedeutung, schon beim Eingang in die Grundschule liegen die Chancen so weit auseinander, dass es kaum mehr aufholbar ist, und die Grundschule holt nicht auf, sondern verstärkt noch. Das ist auch ein großes Traum.
Da hätten wir dann Platz 3, ne? Eine andere Zielbeschreibung. Ne? Es geht nicht darum, dass unsere Bildungslandschaft einfach nur Zertifikate ausschüttet und Menschen sortiert anhand von irgendwelchen Zertifikaten, sondern quasi, dass sie ihre Rolle sieht für ein gutes Miteinander in dieser Gesellschaft. Ne?
Ja, aber ich find das wirklich an diesem heutigen Gespräch schön. Wir haben im Grunde genommen nur über eine Sache gesprochen, die völlig utopisch ist, nämlich über eine mögliche Veränderung der Dreigliedrigkeit. Völlig utopisch, aus meiner Sicht. Man muss drüber sprechen, aber trotzdem. Was ich gut finde, ist, dass wir über Dinge gesprochen haben, die möglich sind. Also die sind möglich. Haltungsänderung ist möglich, eine andere Finanzierung ist möglich, eine andere Qualifikation von Lehrkräften ist möglich. Und theoretisch ist es auch möglich, für mehr Personal zu sorgen, auch wenn das natürlich eine Herkulesaufgabe ist. Aber das finde ich eben schön, weil ich habe in meinem ersten Buch 10 Dinge, die ich an der Schule hasse, ist einer der ersten Punkte sind Noten. So. Und dann kommen auch wieder die Leistungsrufer und so. Und ich bin Lehrkraft seit 10 Jahren. Ich weiß, dass Leistung und Noten nicht korrelieren. Punkt. Punkt. Und das kann man nachprüfen. Punkt. Gibt's Studien zu? Punkt. Ich brauche dieses Gespräch gar nicht mehr führen. Aber es gibt leider Gottes natürlich tradierte Aspekte, die sich sehr schwer und vor allen Dingen auch nicht in sozusagen einem großen, explosiven jetzt aber verändern lassen. Aber das Schöne ist einfach, dass wir über Dinge gesprochen haben, die theoretisch möglich wären, wenn sich genügend Leute zusammenraufen würden. Und das ist gleichzeitig neben dem ganzen Drama und teilweise der Katastrophe ja auch ein Punkt, wo man wieder mal Hoffnung schöpfen kann. Schon zweimal, was eigentlich mit mir
los? Es ist nicht verkehrt und nicht verboten, Hoffnung zu haben. Ich finde das gut, Bob. Vielen Dank. Und das ist fast schon ein Schlusswort. Aber ich würde gerne nochmal sozusagen auf diese total zentrale Bedeutung von Bildung kommen. Ihr sprecht ja jeden Tag mit unglaublich vielen Menschen, das bringen eure Tätigkeiten so mit sich. Und ich würde euch gerne fragen, wenn ihr einem total frustrierten Schüler, einer genervten Schülerin begegnet, die echt keinen Bock mehr hat, weil zu viel Stunden ausfallen, weil das WLAN in der Schule nicht funktioniert, weil das Schulklo eigentlich nicht betretbar ist, ja, was sagt ihr diesem Menschen, warum Bildung trotzdem so ziemlich das beste Ding ist, was einem im Leben passieren kann?
Weißt du, ich antworte mal ein bisschen komisch. Ich glaube nicht, dass junge Leute, also natürlich kann man nicht alle über einen Kamm scheren, aber dass man das jungen Leuten erklären muss. Weißt du, warum nicht? Weil die das zu Hause machen. Die bilden sich zu Hause. Die bilden sich nicht zwangsläufig in dem, was in der Stunde zwischen 7.45 Uhr und 9.15 Uhr angesagt ist, aber die bilden sich. Die gucken Tutorials, die sprechen über europäische Grenzen hinweg in Discord-Servern. Die gucken Netflix-Filme im Original und können 2 Jahre später besser Englisch als ihre Englischlehrer. Also, was man, glaube ich, eher machen müsste, ist die Frage stellen, wie schaffen die Schulen es, die Relevanz von Bildung in jeder einzelnen Stunde und in jeder Art der Auseinandersetzung für die Schülerinnen und Schüler für ihre Inhalte sichtbar zu machen. Denn das Schwere ist nicht, jemandem zu erklären, warum ist Bildung generell wichtig. Da wird jeder wahrscheinlich irgendwie also nicht jeder, aber sehr viele Leute. Das Schwierige ist eher, das auch für die Dinge zu tun, die nicht sofort auf der Hand liegen, die nicht sofort nützlich sind. In meinem letzten Buch habe ich geschrieben, Bildung bedeutet auch, das kennenzulernen, gegen das man sich danach entscheiden kann. Aber das ist natürlich eine Leistung, die nur geht, wenn derjenige oder diejenige, die mit den Schülerinnen und Schülern zusammenarbeitet, das zu jeder Zeit im Hinterkopf hat. Deshalb wäre es eher so, dass es mir nicht darum geht, den Schülerinnen und Schülern das zu erklären, die wissen das schon, sondern denjenigen, die mit diesen Schülerinnen und Schülern auch Inhalte besprechen, die nicht sofort als nützlich erscheinen, sondern die Relevanz für das weitere Leben in den unterschiedlichen Dimensionen deutlich zu machen.
Also das ist, und das will ich auch unterstreichen, dass es Schülerinnen und Schüler gibt, die in der Lage sind, sich Kompetenzen und Wissen selber anzueignen. Durch den Zugang zum Wissen dieser Welt, der uns allen offen steht, bedauerlicherweise auch der Zugang zum Unwissen dieser Welt. Und das zu unterscheiden, ist schon eine Kompetenz, die man mitbringen muss. Das führt aber dazu, und jetzt habe ich mit Absicht gesagt, dass es SchülerInnen gibt, die das tun, führt aber leider dazu, dass die Bildungsschere noch weiter auseinanderläuft. Denn es gibt natürlich die andere Hälfte, wie groß sie auch immer sein mag, an Schülerinnen und Schülern, die nicht die Kompetenzen haben. Weder die technischen übrigens, auch nicht die technische Ausstattung, aber auch nicht die Kompetenzen, überhaupt genügend gut lesen können, zu können, um die Dinge aufzunehmen und Sprache zu verstehen. Sinn entnehmen, das Zuhören ist ja auch Teil dessen, was der IQB-Bericht als erschreckend große Spaltung in den Fähigkeiten konstatiert hat. Und dass diese Grundlagen nicht gelegt werden, dass auch nicht die Grundlagen da sind für alle, dass auch die Grundlagen nicht da sind, um eine kritische Distanz dann überhaupt erwerben zu können zu Bildungsinhalten, wo ich, wie du gerade sagst, mich dann dagegen entscheide. Das ist eben das große Drama, dass wir Kinder damit alleine lassen. Und Corona hat natürlich sehr, sehr vertieft genau dieses Problem gezeigt. Die einen waren in der Lage, in der Zeit sich selber über Wasser zu halten, neue Dinge zu lernen, eine Menge auch sehr, sehr wertvoller Dinge. Und andere wurden halt noch ein Stück mehr abgehängt, als es bisher schon der Fall war. Und das ist ein großes Problem, das eben genau dieses Bildungssystem auch überwinden muss. Die Grundlagen müssen gelegt werden, damit die Kinder ihre Fähigkeiten vollständig und ihre Möglichkeiten vollständig ausschöpfen können.
Ja, ich finde, das bringt nochmal sehr schön auf den Punkt, Bildungspolitik ist Gesellschaftspolitik. Es geht darum, jedem sozusagen die Chance auf ein gutes Leben zu ermöglichen durch Bildung. Ich habe sehr fest den Eindruck, wir könnten noch mehrere Stunden weiterreden. Es gibt so eine Palette an Themen, die wir nur gestreift haben. Und dafür haben wir heute hier den Rahmen nicht. Aber ich habe auch den Eindruck, dass wir ein super engagiertes Gespräch geführt haben, wo sehr deutlich geworden ist, dass euch beiden Bildungsfragen wirklich am Herzen liegen, weil sie so zentral sind für unser Zusammenleben in der Gesellschaft. Und ich hoffe sehr, dass der ein oder andere das quasi aus diesem Podcast mitnimmt. Ja, wir müssen mehr auf die Bildung schauen. Herzlichen Dank für eure super engagierten Beiträge heute hier und an anderen Orten. Habt herzlichen Dank für den Austausch.
Dankeschön.
Danke.